Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ein sonniges herzlich willkommen, liebe Weinnasen. Wir schreiben den heißesten Sommer seit Klimaaufzeichnung und so ganz langsam kommt selbst beim letzten an, dass der Klimawandel vielleicht doch keine Erfindung von Außerirdischen ist. Und so stellen sich immer mehr Menschen die Frage, was tun? Es gibt verschiedene Lösungen für verschiedene Bereiche und einer von den wichtigsten Bereichen ist unsere Ernährung. Mein heutiger Gast ist in der Küche der Guru der Regionalität und Saisonalität. Er arbeitet nur mit Lieferanten aus der Region und nur mit Produkten, die um die Ecke wachsen. Dass der Ostwestfale mal Mathelehrer werden wollte, hilft ihm sicherlich in der Selbstständigkeit. Er kocht in Hamburg in seiner Hobenkök. Und nebenbei unterstützt er den NDR in der Sendung Visite mit gesunden Kochtipps mit seinem Format Simpel mit Sampel. Bitte begrüßt mit mir den absolut nicht simplen Thomas Sampel. Hallo Thomas.
Moin, moin.
Moin, moin. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich finde sehr gut, dass du gesagt hast Guru und nicht Papst, weil dann hätte ich von Mutti wieder richtig Ärger gekriegt.
Sagen manchmal Leute, du bist der Kochpapst oder
der Regionalpapst. Hatten wir schon mal. Und ich komme ja aus Ostwestfalen, sehr katholisch. Da gibt's Ärger von Mutti.
Das finde ich gut. Ja, aber du bist auf jeden Fall, was das Kochen angeht, ein Koch, der schon sehr, sehr lange von wahrscheinlich der Pike auf gesagt hat, lieber regional als aus aller Welt.
Ich habe immer gedacht, ich bin regionaler Koch, ja. Und habe immer die Angebote von meinen Händlern bekommen, wo drauf steht regional. Und das war dann für Fisch, Fleisch und Gemüse. Und ich bin davon ausgegangen, wenn ich diese Lebensmittel benutze, die auf diesem Angebot draufstehen, dann bin ich ein regionaler Koch. Aber ich bin irgendwann eines Besseren belehrt worden, dass ich, manchmal muss man selber auf die Reise gehen, was wirklich regional ist.
Und hinter die Fassade gucken.
Ja, und nicht nur hinter die Fassade gucken. Also es gibt halt eine Geschichte, dass ich habe mit einem neuen Restaurant angefangen, habe ein altes Kochbuch geschenkt gekriegt von Stammgästen von mir. Da waren ganz viele alte Rezepte drin, in Süderli geschrieben, ne? War eh schon ganz schön verrückt und schwierig nachzukochen manchmal, weil sieht ja das Wort Mehl aus wie Salz, ne?
Ja,
also
ist
schon ambitioniert. Und das Spannende da drin waren, aber es waren Karikaturen da drin.
Musstest du ja neu lesen lernen sozusagen.
Volle Kanne, ja. Also es hat auch viel, also ich habe nicht nur neu lesen gelernt, sondern meine Köche, die das Projekt mit mir dann auch angefangen haben, ebenfalls. Aber das Spannende waren die Bilder, die da drin waren, weil da waren Gemüsesorten drin, die ich vorher noch nicht gekannt habe. Und dann habe ich zu meinem Händler gesagt, du, hier, Dresdner Goldener Rettich, bitte besorg mir den, der ist in diesem Buch drin, der sieht so klasse aus, ich will damit was kochen. So, und dann hat der hier, alle möglichen Beschaffungswege versucht zu akquirieren und hat mich dann angerufen und hat gesagt, dieses Gemüse gibt's nicht. Und dann habe ich gesagt, wie, das gibt's nicht? Ist ja in einem Kochbuch von um 1900 drin. Das kann ja nicht es mal gegeben haben und dann ist es wieder verschwunden und jetzt gibt's das nicht mehr. Das ist ja irgendwie, ist da was falsch. Und ich bin dann selber einfach mal auf den Wochenmarkt gefahren und bin dann so an den Ständen vorbeigegangen und es gibt ja auf dem Wochenmarkt Stände, wo drauf steht, selbst erzeugt oder eigene Ernte und so. Das ist ja auch so der Schlüssel-Key, um einen guten Händler auf dem Wochenmarkt zu finden. Ne? Und bin dann mit dem ins Gespräch gekommen, der sagte mir, jo, Dresdner Goldener Rettich, den baue ich manchmal an, den gibt's immer, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Mai und Juni, vielleicht ist auch September, Oktober gewesen, aber es war so 2 Monate im Jahr. Und dann sage ich so, ja, das ist ja toll. Und dann hat er gesagt, wieso fragst du mich das? Also, wer bist du? Und dann habe ich gesagt,
wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, genau, dann habe ich gesagt, ich bin Thomas, ich bin hier Koch. Und dann war er ganz irritiert, dass auf einmal ein Koch bei ihm auf dem Wochenmarkt war. Und dann sage ich, wieso? Und dann ist mir erst bewusst geworden, wenn man sich damit ein bisschen länger beschäftigt, Bauer und Koch sprechen eigentlich seit so 40, 50 Jahren nicht mehr miteinander.
Weil immer der Händler dazwischen ist.
Weil immer der Händler dazwischen ist, ja. Und das ist richtig schlecht. Das ist so, wie wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, da sprichst du auch mit dem Händler. du sprichst ja nie mehr mit dem, der es erzeugt. So. Und da ist so eine, das ist nicht so gut für das Produkt, was nachher bei dir ankommt. Ich sage mal, die Qualität ist halt eine ganz, ganz andere.
Das kennen wir alle von zu Hause, weil die meisten von uns ja im Supermarkt einkaufen müssen. Ja, Wahnsinn. Aber bevor wir da anfangen, Mensch, ich habe gehört, du wolltest Mathelehrer werden. Das ist ja was ganz anderes. Wie kommt man denn überhaupt, das könnte ich persönlich gar nicht nachvollziehen, wie man Mathelehrer werden will. Ich war mal so schlecht in Mathe. Ich habe vorhin im Intro schon gesagt, das hilft dir wahrscheinlich heutzutage sehr. Aber wie kommt man auf Mathelehrer und wie kommt man vor allem wieder dann weg auf Koch? Was hat dich geritten?
Also kein guter Koch, es gibt keinen guten Koch, der nicht auch gut rechnen kann. Weil sonst wirst du immer Luftschlösser gebaut haben aus irgendwelchen ganz tollen, vielleicht Marketingfantasien und ganz, ganz tollen Produkten, die auch ganz lecker schmecken. Nur das kann man so maximal so 1, 2, 3 Jahre durchhalten, weil ab dann kannst du keine Rechnung mehr bezahlen.
Das stimmt, es gibt so, aus der Vergangenheit viele Köche, die da angeschaut haben.
Ja, deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das entwickelt, mein Haushalt ist ja zu Hause, meine Familie sind ja alles Fleischer.
Ja.
Fleischer oder Fleischereifachverkäuferinnen.
Ja.
Und ich habe mit 6 Jahren schon irgendwie an so einer Leberwurst-Apfelmaschine gestanden. Das ist jetzt kein tolles Erlebnis und ich war mit diesem Handwerk einfach früh durch und wollte dann einfach was anderes machen. Und dann fand ich Mathe super. Ich habe jetzt auch gerade diese Woche, weil ich gerade so den Keller, wo meine ganzen alten Sachen drin sind, aufräumen muss, habe mein altes Zeugnis gefunden aus der Grundschule.
Nein.
Doch. Nee, der steht in Mathe sehr, sehr begabt. Große Schwächen in der Rechtschreibung. Aber das mit dem Mathe hat sich durchgezogen. Von Grundschule zu Schule zu irgendwie Gymnasium. Und dann gab es jemand, Gerhard Völm, mein damaliger Ausbilder dann nachher auch. Bei dem habe ich Praktikum gemacht im Hotel. Einfach so, weiß ich auch gar nicht warum. Also ich wollte irgendwie mir was suchen und habe dann gesagt, was soll ich machen? Gucken wir mal. Nee, Fleischerei auf keinen Fall. Na, dann machen wir irgendwas anderes. Ja, Koch, nur ja, mach mal das. Und ich habe mich wirklich in diesen 2 Wochen, hat er mich so gekickt, ne, und so begeistert, dass ich in den 2 Wochen gefragt habe, ob ich bei ihm eine Ausbildung machen kann. Und dann hat der gesagt, ja klar, hier ist so Ausbildungsvertrag. Und dann sage ich, ja, dann unterschreibe ich den jetzt hier direkt. Mich wirklich mit einem unterschriebenen Ausbildungsvertrag zur Mutti nach Hause.
Und die hat die Hände vom Kopf zusammengeschlagen.
Die hat gesagt, Gott sei Dank, dann wirst du wenigstens, dann wirst du keiner von diesen Studierten und lernst was Vernünftiges.
Rettung in Sicht.
Ja, wirklich. Rettung also sie Sicht. War sehr glücklich darüber.
Und damals, du kommst ursprünglich aus Gütersloh, bist dann von da nach Düsseldorf, oder? Und heute bist du in Hamburg.
Zwischendurch war ich noch mal kurz in Dresden, ja.
Ja, auch eine sehr schöne Stadt.
Super schöne Stadt.
Ja.
Aber habe ich zu viel gearbeitet.
Aber Hamburg ist dann schon dein Highlight, oder?
Ja, also ich wäre, glaube ich, auch länger in Dresden geblieben, aber ich hatte da echt einen blöden Küchenchef, wenn ich das ehrlich sagen darf. Der hat mich den ganzen Tag buckeln lassen von morgens bis abends, von morgens bis abends. Und dann hast du irgendwann nicht so viel von Dresden mitgekriegt. So, ich mag die Dresdner echt sehr gerne. Also es war wirklich, ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Ich bin an dem Tag, an dem ich eingezogen bin in meine Wohnung, habe ich direkt abends auf das Kind von den Nachbarn unten aufgepasst und so. Es war super.
Ist alles sehr familiär, da ist die Welt noch so ein bisschen in Ordnung.
Ja, die machen da nicht so. Die sind so, hallo, ja, komm her, ich lade dich ein zum Essen und dann so, hä? Okay.
Küchenchef warst du auch schon mal. Du warst im Fleet hier in Hamburg Küchenchef und dann Küchendirektor. Wo ist der Unterschied zwischen Küchenchef und Küchendirektor?
Du hast meistens, also das Fleet war ja damals ein Restaurant. Und das hat sich ja weiterentwickelt. Es gab dann eine Kochschule, da gab es auch einen Küchenchef. So, und dann gab es das Fleet Catering, was wir dann auch gemacht haben. Und dann war jetzt ja eigentlich noch in Planung in der Zeit, wo ich da war, sogar noch ein drittes Restaurant aufzumachen. Das gibt es ja inzwischen auch. Aber du musst dann eine Oberstelle schaffen, die dann die Küchenchefs kontrolliert. Also du hast normalerweise einen Küchendirektor, dann hat der noch einen Stellvertreter und darunter kommen erst die Küchenchefs der einzelnen Outlets.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Das heißt, als Küchendirektor arbeitet man nicht mehr so am Herd, sondern ist mehr ein Organisator.
Ja, außer du willst deine Handschrift noch so ein bisschen, ne? Ich habe ja in der Fleetzeit war das schon noch so, dass ich gesagt habe, so die Speisekarten sind schon meins. So, da hat mein Küchenchef mitentwickelt, ne? Auch viel mitentwickelt. Aber ich habe dann immer noch so Impulse reingegeben, weil ich selber nochmal Sachen ausprobieren wollte. Ich bin ja so ein Food-Pairing-Nerdy. Also kannst mit mir, wenn du mir irgendwas hinstellst, was ich spannend finde, ne? Und dann suche ich halt dann ein Pairing dazu, ne? So, ja, also für mich sind so
ein bisschen wie Lego spielen für dich.
Nee, ist schlimmer. Das ist so, weißt du, wie wenn sich deine Augen öffnen und du das erste Mal irgendwie einen farbigen Ball vor dir siehst, den du vorher noch nie gesehen hast. Und dann ist das schon so ein bisschen durchdrehen. Also ich kann dann auch die ganze Zeit durch die Gegend laufen und das nochmal probieren und noch ein Getränk dazu holen, so, ne? Weil für mich ist das Match, dieses wohlige Gefühl, kann nur durch Essen und Getränk entstehen. Es geht ohne gar nicht. Wenn ein Koch glaubt, dass nur Essen glücklich macht, dann viel Spaß.
Getränk ist unser Stichwort, liebe Freunde.
Ach ja.
Wir haben Thomas gefragt, was interessiert dich an Wein? Worauf hast du richtig Bock? Was ist so dein Favorite? Er sagte Spätburgunder und natürlich lieben alle Spätburgunder. In diesen Tagen, wo wir aufzeichnen, ist es 39 Grad, es ist ein bisschen heiß. Aber warum nicht? Es kühlt ja morgen wieder ab und dann müssen wir was probieren. Ich schenke uns schon mal was ein.
Ich kann ja vielleicht mal meinen, so ein bisschen meinen ersten Kontakt, ne? Ist eingestellt. Ja, natürlich. Soll ich mal sagen, wie ich an Wein rangekommen bin oder willst du das gleich fragen?
Nee, erzähl mal.
Okay. Ich war einer von den Köchen, der gedacht hat, Wein ist egal. Also Getränk ist egal zum Essen und hat mein Essen immer so gemacht, dass es perfekt ist. Also in sich abgestimmt, ne? Süße, Säure, Salzigkeit. So, und irgendwann war ich auf so einem, weiß ich gar nicht, ich glaube, es war vom Feinschmecker, das beste Fischrezept oder so ein Quatsch war das. War irgendwie eine nette Experience. Und dann hat einer der Juroren gesagt, so Kinder, ihr seid Köche, ihr müsst wissen, wie das mit dem Wein ist. Und daraufhin hat er uns eingeladen, die ganzen Leute, die da gekocht haben, auf so eine Reise. Ich glaube, wir sind in die Pfalz gefahren. Weingut Jona waren wir. Danach waren wir bei Franz Keller, waren wir auch noch.
Ja.
Wo waren wir denn noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir so eine Reise gemacht. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, so dass Wein sehr facettenreich ist. Und dass man wirklich aufpassen sollte, dass Wein auch zum Essen passt.
Unbedingt. Unbedingt. Probier dir schon mal, ich erzähle zwei Worte. Also wir haben heute Spätburgunder oder auch Pinot Noir, Pinot Nero, Blauburgunder, Schwarzburgunder. Es gibt verschiedene Synonyme. Was der Riesling qualitativ für die Weißweine bedeutet, verkörpert eigentlich der Spätburgunder oder der Pinot Noir unter den Rotweinen. Es ist ein Wein für gehobene Ansprüche. Meistens werden daraus hochwertige oder als hochwertig geltende Rotweine gemacht. Es gibt auch ziemlich simple Spätburgunder. Man kriegt auch wahrscheinlich noch im Supermarkt oder beim Winzer um die Ecke einen einfachen Spätburgunder, so für jeden Tag. Aber man kann daraus ganz hervorragende Sachen machen. Wird auch als König der Rotweine bezeichnet. Und ja, den gibt's von Simpel, passend heute zum Namen, bis zum Spitzenwein. Wird klassischerweise in kühleren Weinanbaugebieten wie dem Burgund angebaut und erzeugt. Und viele werden ihn auch kennen, denn er ist ein wunderbarer und wichtiger Verschnittpartner beim Champagner. Also es ist häufig ein Anteil. Es handelt sich um eine sehr alte Sorte, gibt es wahrscheinlich schon seit über 2000 Jahren. Und als Heimat der Pinot-Sorten gilt das Gebiet um den Genfer See bis zum Rhonetal. Da ist das alles irgendwo mal angesiedelt gewesen. Und der Orden der Zisterzienser brachte 1335 Pinot Noir aus dem Burgund auf den Steinberg des Kloster Eberbachs in den Rheingau. Und dort wurde er zum Beispiel 1470 das erste Mal erwähnt in Deutschland. Ja, jetzt haben wir als erstes einen Spätburgunder tatsächlich auch aus Deutschland im Glas, nämlich von Dorst und Bietighöfer aus der Pfalz. Stefan Bietighöfer und Stefan Dorst. Zwei coole, verrückte Typen. Dorst macht verschiedene Projekte, deswegen heißt es Dorst und Konsorten mit verschiedenen Winzern. Der ist selber Weinmacher und hat dann immer für verschiedene, ich glaube, der macht so 10, 12 Weine unter dem Namen Dorst und Konsorten, von einem Pinotage, alles Mögliche. Und Le Dernier Cri, der letzte Schrei, ein seltsamer Name für einen Wein. Was soll das bedeuten, kann man sich fragen. Man kann aus Le Dernier Cri vielleicht auch Le Dernier Cru hören, die hintere Lage. Ja, jenseits der bekannten und großen Premier Crus und Grand Crus liegen die hinteren Lagen und auch die unscheinbaren. Und wie das halt bei so vielen in der heutigen Welt ist, gibt es nicht alles einfach nur in Schwarz-Weiß. Man muss die Facetten sich anschauen und das Leben ist bunt und deswegen ist es auch so spannend und so ist es auch bei diesen Weinbergslagen. Sie versuchen im Grunde genommen in der Pfalz etwas zu erzeugen, wofür eigentlich das Burgund steht, nämlich für einen der größten Pinot Noirs. Und verständlicherweise, das machen ja viele Regionen in Deutschland, dass sie sagen, ah, da wird was ganz Tolles produziert, das ist sehr erfolgreich, das wollen wir nachmachen. Gibt's ja auch mit Sauvignon Blanc und so weiter. Manches funktioniert.
Ja,
gibt's auch mit Lebensmitteln, genau. Manches funktioniert und manches kann man sich sparen. Du hast schon probiert, ich probiere jetzt mal, dann kannst du schon mal sagen, was du denkst. Das ist das Schöne, wenn man einen Koch da hat, der kann verkosten, der kann probieren, der kann Geschmäcker in Worte fassen. Das ist schön.
Ich hätte gleich mal erstmal eine Frage zur Serviertemperatur, ne?
Mhm.
Ich habe ja in letzter Zeit sehr viel Abenteuer immer gemacht. So, wir haben manchmal so ein paar Rotweine einfach runtergekühlt. Ne?
Mhm.
Was würdest du bei dem sagen? Geht das?
Also, das ist eine der am meisten gestellten Fragen. Mhm. Temperatur. Mhm. Fast in jeder Folge werde ich das gefragt. Mhm. Und ich glaube, das ist, fällt auch den Leuten zu Hause unheimlich schwer. Mhm. Bei einer Temperatur, wie wir sie jetzt haben im Sommer, ich würde einen Rotwein immer, selbst im Winter, ich würde einen Rotwein immer bei 15, 16 Grad servieren. Mhm. Und wenn es eben warm ist, stellst du ihn eine Stunde vorher mal in den Kühlschrank. Mhm. Wenn er ein bisschen zu kalt wird, warm wird er ja von alleine. Mhm. Wir haben ja dieses altbekannte Zimmertemperatur. Das kommt halt aus einer Zeit, da waren die Zimmer halt, wie sie jetzt gerade wie durch den Gasmangel wieder wahrscheinlich werden, 19 Grad. Aber wenn die Leute ihre Zimmer auf 22, 24 Grad heizen, was ja durchaus gerade in den ganzen Neubauten gar nichts Ungewöhnliches ist, das ist halt viel zu warm für einen Wein. Das wird halt marmeladig und anstrengend. Und wie empfindest du die Temperatur jetzt für den Wein? Schon als zu warm oder als zu kalt?
Nee, ich frage, also ich finde den von der Temperatur her, glaube ich, super so. Aber der hat zum Schluss halt so eine feine Säure. Und ich glaube, wenn ich den ein bisschen kühler trinken würde, vielleicht wird die vielleicht auch noch ein bisschen anders eingebunden dann, weißt du, und zum Schluss geht sie so halt raus.
Ja, der hat so einen Säureschwanz hinten, finde ich ganz gut. Mhm. Ich glaube, gerade zum Essen kann das ganz angenehm sein, kommt auf das Essen an.
Mhm. Voll.
Was du generell bei Rotwein hast, wenn du ihn zu kalt machst, ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn es ein Wein hat, der stark in Tanninen ist, was jetzt hier nicht so das Problem ist, diese Tannine, diese Gerbstoffe kommen durch die Kälte immer noch stärker raus. Mhm. Das kann manchmal so ein bisschen anstrengen oder das mögen viele Leute nicht. Aber ich bin ein Freund von gekühlten Rotwein. Mhm. So angekühlt, also es muss jetzt nicht 8 Grad sein. Es gibt ja durchaus auch Regionen in Italien, in Apulien zum Beispiel, wo es auch Rotweine gibt, die im Sommer bei 8 Grad gemacht oder so produziert werden, dass sie eigentlich als kalter Rotwein getrunken werden, weil es im Sommer halt viel zu heiß ist sonst. Ich finde es sehr nice. Der ist jetzt aus dem Jahr 2015. War ein super Jahrgang, gab viel Sonne und Regen. Das war alles so im passenden Verhältnis. Und hat moderaten Zuckergehalt. Ich finde, das merkt man auch. Der ist nicht süß. Nee. Alkohol hat er, glaube ich.
13,5.
Das ist ja heutzutage average. Es ist halt nicht wenig, ne? Mhm.
Muss man auch. Aber ich finde es gut.
Also es, man merkt es nicht, ne? Es ist schön eingebunden.
Schön eingebunden, hat aber trotzdem irgendwie ein bisschen Power. Das finde ich gut.
Was ich gut finde an dem Wein ist jetzt 2015. Der ist jetzt super trinkbar. Ist jetzt nichts, was man sich noch ewig hinlegen muss. Mhm. Würde sagen, ich find, der ist super auf den Punkt.
Genau.
Ich war gerade wieder bei Freunden, die hatten sich wieder Sachen gekauft zum Hinlegen und die machen dann immer wieder Flasche auf und man verpasst so oft den Zeitpunkt.
Wenn es richtig gut ist.
Und es gibt halt viele Dinge, wo die Winzer sagen, gerade auch in Italien, ach, das kann man sehr lange liegen lassen, aber in Wirklichkeit haben die meisten Weine gar nicht das Potenzial, 20, 30, 40 Jahre zu liegen. Es sei denn, du gehst vielleicht ins Bordeaux oder ins Burgund. Ist halt auch so ein Verkaufsargument immer ganz gerne.
Aber sag mir doch mal jetzt, was du für eine Nase hier hast. Ich finde ja das immer ganz spannend, ne? Weil ich immer, weiß ich nicht, ich habe das damals festgemacht an, was habe ich denn getrunken? Ich glaube, Sauvignon Blanc habe ich getrunken, ne? Und da heißt es ja immer diese grüne Paprika, ne? Und ich glaube, wir haben das eine Mal, als wir eine Weinreise gemacht haben, haben wir, ich glaube, 30 Sauvignon Blancs getrunken. Und beim 30. hatte ich eine Nase, die war nur grüne Paprika, so. Und ich fand das so faszinierend, dass es dann einmal so auf den Punkt war, so. Und das habe ich tatsächlich bei Weinen immer so. Klar kann ich das sensorisch jetzt so ein bisschen eintüdeln. Aber ich habe manchmal so den Moment, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt das Perfekte, was jetzt, wo ich von der Nase sage, das ist jetzt irgendwie Blaubeer oder das ist jetzt, habe ich aber selten.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe Himbeeren hier ganz stark, finde ich, und so ein bisschen Erdbeere. Und was ich aber habe ist, das wird der Winzer gar nicht gerne hören, wenn du, ich finde ja so ein bisschen Pfirsich. Und zwar, wenn du, es gibt von einem Süßwarenhersteller diese Pfirsichringe, die so mit so Zuckersalz bestreut sind. Mhm. Wenn du in die Packung reinriechst, dann habe ich einen ähnlichen Geruch, wenn ich in den Wein reinrieche. Mhm.
Also ich hätte bei den Beeren jetzt sogar eher so ein bisschen marmeladig gesagt, aber.
Und das ist ja das Verrückte. du kannst mit 10 Leuten über sowas sprechen. Ja. Und jeder ist halt auf einem anderen Riechlernstand irgendwie und riecht irgendwie was anderes. Ne? Ja. Das ist, aber man muss überhaupt es machen. Das ist immer die Frage, wie lerne ich Wein? Dann sage ich, indem du alles probierst und auch, aber auch nicht nur Wein probierst, sondern auch alles an Speisen probierst, weil so viele Verbindungen da bestehen. Wie soll jemand Stachelbeere schmecken können oder riechen können, wenn er noch nie einen Stachelbeerkuchen gegessen hat?
Oder aber so, das, ne, muss man auch begreifen. Ne? Also dieses Schmecken, ich kann das ja wieder so auf Gerichte zurückbeziehen, ne?
Ja.
Wenn du ein Gericht probierst und das hat immer so eine Note, finde ich das super boring.
Ja.
So, und ein Gericht muss halt schwingen. So, das muss Tiefen haben, das muss weich sein vor allem, ne? Dass es so unterschiedliche Geschmäcker hintereinander packt. Und dann ist es ein super schönes Gericht. So, weil dann kannst du es hiermit auch zusammenpacken. Weil du hast ja jetzt nicht gesagt, ich rieche eine Sache. Oder ich habe nicht gesagt, ich schmecke eine Sache. Sondern man verschmeckt ja immer unterschiedliche Sachen in einem Wein dann auch. Und das ist ja das Spannende, das, was dann agiert mit dem Essen.
Ja, ich finde, du hast ja vorhin gesagt, du bist so ein Food-Pairing-Nerd. Mhm. Und das ist, finde ich, auch eine der schwersten Sachen eigentlich. Oder die, eine Sache, die ganz oft gar nicht funktioniert, ist, wenn du in ein Restaurant gehst und hast ein Menü und du bestellst das eine Weinbegleitung dazu, was ich tendenziell nie mache, weil was in nicht so guten Restaurants ist es häufig so, dass dann Wein kommt, der weg muss. In sehr guten Restaurants ist es leider aber auch sehr enttäuschend, sehr häufig.
Weil sie langweilig ist.
Ja, weil ich habe es halt sehr, sehr häufig, dass es nicht darum geht, dass der Wein wirklich zur der Speise passt, sondern dass es einen Sommelier gibt, der sich profilieren will, weil er irgendwas toll findet. Also ich kann jetzt natürlich wenig Namen nennen, aber du gehst irgendwo hin, du kriegst irgendwie, bist bei einem Sterne-Gastronomen, der vielleicht sogar 2 oder 3 Sterne hat, und dann kommt der Sommelier und macht dir eine Weinbegleitung mit verschiedensten verrückten Dingen, wo ein Sherry dabei ist und alles Mögliche dabei ist. Und es passt nie was zu einer Speise. Dann weißt du halt, der hat sich nie hingesetzt mit der Küche, das Gericht probiert mit wirklich dem Wein zusammen im Mund und es abgeschmeckt. Sondern es ist, ja, das wird schon passen so. Und das passiert leider sehr, sehr häufig.
Ich kann da nur jetzt einen Haken hinter deiner Aussage machen. Weil das ist wirklich, es geht ja auch darum, sich mit demjenigen, der es gekocht hat, sich auszutauschen. So, man muss ja auch begreifen, wie sind die Sachen zustande gekommen und wie viel eingelegt und wie lange fermentiert und so, weil man dann auch begreift, wie das mit dem Getränk geht. Und eine wirklich gute Getränkebegleitung ist wirklich schwierig.
Ist sehr schwer. Wir haben vor einigen Jahren für das East Hotel mal so ein Sushi-Buch gemacht. Das war eigentlich mehr ein Fotoband. Hinten stand drin, wie das Sushi zusammengesetzt ist. Aber es gab auch immer eine Weinempfehlung. Und es war am Anfang so, ja, das passt dazu, da passt Sauvignon Blanc, da passt ein Rosé. Und dann haben die aber relativ schnell gesagt, ah, lass uns das aber lieber nochmal probieren, nicht, dass nachher der Shitstorm losgeht, dass die Leute das probieren, das passt gar nicht. Und dann haben wir halt immer so gesagt, okay, das müsste passen, und dann haben wir halt immer so mehrere Rollen gehabt und 5 Weine, und dann ging das Probieren los, und wir haben ganz schnell festgestellt, was wir denken, stimmt überhaupt nicht.
Ja.
Und wir haben am Ende 4 Tage lang 8 Stunden jeweils Sushi mit Wein probiert. Ich konnte kein Sushi für Wochen mehr sehen.
Ja, ja, aber das ist richtig so.
Aber dann hat es wirklich gepasst, und das war wirklich, mit mehreren Leuten war ein wirkliches Fest, also es hat großen Spaß gemacht. Ja, du kochst nicht nur, du kümmerst dich auch darum, dass die Welt besser wird, und du machst schöne Dinge und bringst Leuten was bei. Du hast zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Smoothies Landgang. Was ist das?
Okay, Smoothies Landgang ist damals auch diesem ersten Gespräch mit dem Bauer auf dem Wochenmarkt entstanden, weil ich es leid war, einfach nur Kochkurse zu geben, weil alle Leute wollen ja immer kochen lernen. Ich wollte den Leuten sagen, Kinder, wir können gerne kochen. Aber wir müssen erstmal vorher gucken, wo die Lebensmittel herkommen. Und das ist die Grundbasis für Smoothies Landgang. Das heißt, wir gehen zusammen auf den Wochenmarkt und dann gehen wir von Bauer zu Bauer. Wir sprechen mit den Bauern. Wir überlegen genau, okay, was wollen wir einkaufen? Dieses Gericht, was wir kochen, entsteht auch an dem Tag immer erst, ne? Also was, das ideale Ziel ist nachher, dass wir so ein Tischbuffet machen mit unterschiedlichen Sachen, weil die Menschen, die das buchen wollen, halt wissen, wo kommt das Lebensmittel her? Und ich animiere sie immer dazu, mal Sachen in den Einkaufskorb zu legen, die sie sonst nicht kochen, ne? Weil du hast ja dann die Möglichkeit, dich mit mir oder mit meinen Küchenchefs auszutauschen, so, weil dieser Smoothies Landgang, Rundgang dafür da ist, sich was Leckeres zu besorgen, mehr Wissen über die Lebensmittel zu kriegen, auch mal das zu machen, was man nicht so macht, und dann im Abschluss das, na klar, zu kochen in der Gemeinschaft, aber weg von dem, sag ich mal, stupiden Kochkurs alleine, sondern wirklich diese Produktkenntnis in den Vordergrund zu setzen.
Wollen die meisten Leute wirklich kochen lernen, also Kochkurse sind bestimmt ein gutes Geschäft, oder wollen die Leute vor allen Dingen unterhalten werden? Ich denke immer so, wer wirklich kochen lernen will, der wird sich schon auch damit beschäftigen müssen, also über einen Kochkurs hinaus.
Mischung. Ne? Also es gibt Menschen, die wollen immer noch das als so Firmen-Event auch machen, ne? Sozusagen als wir machen was miteinander. Die Kochkurse machen wir auch noch, aber die haben wir reduziert. Ne? Das ist dann eher so, wir machen ein bisschen was, wir beide machen so eine Stunde ein bisschen hihihi und hahaha und du lernst zwei Kniffe. So, wie du jetzt irgendwie speziell einen Fisch auf einmal einbeizen kannst, was ganz lecker ist, oder wie man jetzt ein Fleischstück abschiebt, und der Rest ist dann schon vorbereitet.
Ja.
Weil, wenn du eine Gruppe mit 30 Leuten hast, die kochen wollen, die ersten Kochkurse, die ich gegeben habe, habe ich gedacht so, ey, hört der jetzt auf zu labern da und schält jetzt endlich die Kartoffeln.
Wenn da noch Alkohol ins Spiel kommt.
Genau, und dann haben wir 4 Stunden gekocht und danach war ich ratzenfertig. Die Gäste waren auch ratzenfertig, weil die Hunger hatten.
Ja.
So, und das ist dann halt so runtergetüdelt. Aber es gibt auch noch diese Menschen, die wirklich was lernen wollen.
Ja.
Das sind aber, glaube ich, keine normalen Kochkurse mehr. Die funktionieren, glaube ich, auch noch. Ne? So, ich buche mich mal in Grillkochkurs ein und so. Das geht, glaube ich, auch noch. Aber da geht es mehr um die Geselligkeit. Aber im Moment ist der Demand sehr stark nach Wissen da.
Und so handwerklich im so...
Ja, auch Wissen, wie das zusammenhängt. So.
Ja.
Also ich glaube, wir stehen gerade kurz vor so einem Step, der sich, glaube ich, jetzt in den nächsten paar Jahren entwickeln wird, dass wir uns wirklich nochmal Gedanken darüber machen sollten, ob wir nicht diese Ausbildung in der Gastronomie allgemein mal in ein anderes Level reinsetzen. Wir machen ja immer hier eine duale Ausbildung mit Berufsschule und so, das ist alles gut, aber die Berufsschule muss, glaube ich, der Ort sein, an dem wir vielleicht auch mal versuchen, so richtig wie in anderen europäischen Ländern, halt das richtig wie an der Uni zu gestalten. Weißt du, dass du sagst, okay, hier, ich kann den Kurs Fermentieren machen und zum Fermentieren kommt halt jemand vorbei und das auch groß gedacht, ne? Da kann auch jemand gerne vorbeikommen, der, weiß ich nicht, in London gibt es so ein ganz tolles, das Silo-Restaurant, super Nummer, was jetzt so Verarbeitung und alles verarbeiten und fermentieren und so und dann kommt jemand vorbei und macht das von mir aus als Professur und gibt halt einfach Tipps und Tricks, wie das funktionieren kann und das darf nicht nur geschlossen sein, das muss auch für Menschen von außen offen sein. Weil dieses Wissen, ne, was in diesem ganzen Kochbereich steckt, ne, das ist so immens und da passiert so viel, dass du das eigentlich verteilen musst, dieses Wissen und das auch dringend.
Und dieses Wissen verteilen, was du ja stark machst, dagegen kämpft natürlich eine große Industrie mit Fertigprodukten und will eigentlich die Leute genau in das Gegenteil bringen, nämlich zu Hause schnell Feierabend auf Sofa, hau dir was in die Mikrowelle, hau dir was in den Topf. Das ist natürlich eine sehr ungesunde Entwicklung.
Ja.
Wo geht da die Reise hin? Gerade jetzt, wenn man daran denkt, dass die Gastronomie auch große Personalprobleme hat. Ich habe jetzt gerade gelesen, bis 2060 fehlen 7 Millionen Angestellte in Deutschland, weil wir einfach geburtenschwache Jahrgänge haben und auch leider keiner wirklich aus dem Ausland nach Deutschland will. Merkt ja irgendwie jetzt auch jeder, dass auch nicht alles so rund läuft hier. Wo wird die Reise hingehen? Was denkst du, wie wird sich Gastronomie entwickeln?
Also ich glaube, was ich jetzt heute irgendwie auch mit sehr großer Dankbarkeit sagen kann, ne? Ich glaube, wir sind der einzige gastronomische Betrieb in Hamburg, der keinen Koch mehr sucht. Wir haben alle Stellen besetzt und wir haben viele Stellen, die wir gesucht haben. Wir haben jetzt Menschen sogar noch auf der Warteliste. So. Und das liegt daran, weil wir halt ein Thema haben und unser Thema ist, die Zukunft zu verändern und nicht nur ein boring Gastronomiekonzept zu machen. Also wir haben ja schon einen großen Auftrag so und diese Menschen, die jetzt bei uns in der Markthalle, im Restaurant, im Catering, im Onlineshop, keine Ahnung wo überall arbeiten, ne, das sind alles Menschen, die hier arbeiten, weil sie die Welt verändern wollen, weil sie begreifen, dass wenn wir so weitermachen und auch so weitermachen mit Gastronomie, dann ist Personalmangel unser geringstes Problem, weil wir unsere Klimaziele dann einfach nicht einhalten werden. Das muss man auch mal so sehen und dadurch einfach in eine größere Problemsituation kommen, als jetzt nur die Arbeitskräfte zu betrachten. Aber ich muss auch sagen, Arbeitskräftemangel, auch wir haben noch Positionen, die wir nicht besetzt haben. Es gab durch Corona jetzt nochmal so einen Wechsel in der Mentalität der Mitarbeiter. Wenn du früher eine Abteilungsleiterposition ausgeschrieben hast, ne, sind alle Leute, haben sich darauf beworben, sind sofort, ja, ich will Restaurantleiter werden, ich will Küchenchef werden oder ich will F&B-Leiter werden, ne? Weil wir Karriere, und ich mache alles dafür.
Position, Name.
Und ich positioniere mich jetzt und ich kann zeigen, was ich kann. Ne? Diese Positionen werden jetzt super schwer zu besetzen, weil alle in diesem Work-Life-Balance-Modus sind. So, es gibt kein Bewerbungsgespräch, wo ich mich mal mit einklinke, wo nicht die zweite Frage ist, wie viele Stunden möchtest du denn arbeiten? Das ist ganz wichtig. Ja, und warum möchtest du nur 30 Stunden arbeiten? Ja, weil ich im Jugendzentrum noch irgendwie samstags arbeite oder weil ich noch bei einer Aktion mitmache, wo ich irgendwie einmal für einen Kopf halt, ne, wo ich einmal irgendwie beim Biobauern irgendwie einen Tag lang beim Wochenmarkt verkaufe. So, und das sind so Modelle, die nach meiner Meinung auch die Zukunftsmodelle für die Gastronomie sind. Du musst dich mit deinen Leuten auseinandersetzen und du musst den Leuten irgendwas bieten, was für die einen krassen Mehrwert hat. So auch nicht nur in dem, ich mache Bratkartoffeln und pack sie auf den Teller. Das wird nicht funktionieren.
Nee, das will keiner mehr machen. Und das betrifft natürlich nicht nur eure Branche, das betrifft ja alle Branchen. Also gerade Work-Life-Balance, weniger arbeiten, noch mehr vom Leben haben. Gerade die Generation jetzt hat natürlich verstanden, dass man nur, keine Ahnung, 80, 90 Jahre alt wird und das Leben relativ schnell vorbei ist und das nicht nur zum Arbeiten da ist.
Ja. Ja, volle Kanne. Vor allem müssen wir jetzt mal gucken, so was jetzt die nächsten Jahre passiert, ne? Also die Jahre des günstigen Geldes sind vorbei so und alle, die jetzt Startups irgendwie aufbauen, müssen sich jetzt Mühe geben, dass sie wirklich ein Startup aufbauen, was relativ zügig auch mal Kohle verdient,
ja.
Weil das Geld ist nicht mehr so locker, wie es vielleicht mal war so und deswegen glaube ich auch, dass es auch in dem Bereich jetzt echt sehr viel Wechsel und auch neue Ideen geben muss, damit die Arbeitswelt halt irgendwie interessanter für alle wird und sicherer vor allem auch.
Ja, und sicherer. Und ist das etwas, ich habe gelesen, du machst, ich glaube, du hast keine Kinder, aber du machst sehr viel für die Stiftung Kinderjahre, wo du auch Kochkurse für Jugendliche und Kinder anbietest. Ist das auch schon ein Wissen, was du versuchst, denen da zu vermitteln oder geht es da eher darum, denen zu vermitteln, bevor du zu einem großen Burgeranbieter rennst, mach dir lieber mal das Ding selber.
Ich stelle dir jetzt meine Frage, ne? Warst du schon mal im Moment oder irgendwann mal an so einer, ich sag mal, vierte Klasse, an so einer Grundschule und hast da mal so einen Tag irgendwie miterlebt, so wie so ein Tag in so einer Grundschule passiert? Nicht, wo eigene Kinder vielleicht von dir sind, sondern einfach mal so in eine fremde Schule gegangen, vielleicht irgendwie so an eine Stadtteilschule, vielleicht so ein bisschen am Rand, wo vielleicht auch ein bisschen Migrationshintergrund ein bisschen herrscht. Also
ich habe keine eigenen Kinder, aber ich wohne direkt neben einer Grundschule. Mhm. Und mein Zimmer, das geht direkt zum Fußballplatz. Mhm. Und deswegen kriege ich sehr, sehr hautnah mit, wie, sag ich mal, die Kleinen sind, miteinander umgehen, miteinander reden. Und ist schon anders als bei uns früher.
Also ich wollte damals unbedingt mir mal selbst ein Bild an den Schulen verschaffen und bin mit der Intention hingegangen, ich gehe mal zu den Kindern und dann kochen wir mal was, ne? So, und ich bin in die vierte Klasse gegangen und habe in der vierten Klasse irgendwie versucht, ich war auch verrückt und habe gesagt, wir machen mal Ravioli selber. So, und es war wirklich so, dass die Kinder, also ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich hoffe es nicht, aber die hatten halt Probleme, Eier zu trennen. So, und das war so ein Moment, wo ich dann selber gecheckt habe, so, irgendwie geht es nicht darum, dass ich jetzt mit denen Ravioli mache, sondern diese Kinder haben halt noch nie zu Hause halt gekocht, so. Und die Kinder hatten voll Bock drauf. Die waren richtig wild darauf, jetzt alle diese Eier zu trennen und haben dann begriffen, dass es Eigelb und Eiweiß gibt, so. Und in dem Moment ist mir klar geworden, so, ey, mein Ansatz ist jetzt hier nicht mit denen Ravioli zu machen, sondern ich schenke diesen Kindern Zeit, um mit diesen Kindern einfach mal so ein paar Sachen zu erleben. Und erleben heißt, mal ein Messer in die Hand zu nehmen, mal eine Zwiebel zu schneiden und mal Gemüse haptisch in der Hand zu haben, zu riechen, zu schmecken. Und von meinem Ravioli-Kochkurs ist nicht mehr viel übergeblieben. Ich gehe einfach immer nur mit bunten Gemüse in die Schulklasse rein und dann machen wir sowas ähnliches. Das ist von der Slow Food initiiert, nennt sich Schnippeldisco. Das stellt sich an einen großen Tisch, sind ganz viele Bretter da, sind ein paar Messerchen. Ne? Dann gibt es so ein bisschen buntes Gemüse, auch so ein bisschen Gemüse, was verarbeitet werden muss, was so ein bisschen komisch aussieht. Ne? Dann schnippeln alle. Ne? Also richtig schön mit scharfem Messer wird geschnippelt. So, das musst du auch machen, damit Kinder auch begreifen, wie das so ist, wenn man so schnippelt. Und dann schmeißt man das nachher alles zusammen in den Topf, rührt ein paar Mal um, so lange, bis es halt irgendwie ein Eintopf ist oder eine Suppe. Und dann setzt man sich mit den Kindern an den gedeckten Tisch und isst mit den Kindern das, was sie gekocht haben.
Was viele Kinder auch nicht kennen.
Wirklich, ja, das ist das Problem. Ne? Das Problem sind nicht die Kinder, das Problem sind meistens immer leider die Eltern, die keinen Bock haben, mit ihren Kindern was zu machen.
Ja, es ist leider immer so.
Und das ist so faszinierend. Ne? Ich bringe gelbe Beete mit, ne? Sagt mir jeder, mein Kind isst keine rote Beete. Ja, rote Beete vielleicht nicht. Aber bei gelbe Beete begreift das Kind meistens nicht, dass es Beete ist.
Ja.
Und die ist viel süßer als rote Beete, ja. Schmeckt nicht so muffig.
Ja.
Und dann schälen die die weg und mampfen die einfach gelbe Beete vor dir roh. Ja. Und sagen, oh, was ist das denn? Das ist ja lecker. So. Und mit so einfachen Sachen kriegst du Kinder halt dazu, dass sie sich damit beschäftigen. Und das ist jedes Mal nur noch mein Turn, den ich mache. Keine hohe Kochkunst, sondern einfach nur Kinder mit Lebensmitteln in Berührung bringen, schnippeln, machen, zusammen dann auch essen, dass man dieses Gefühl hat von Nähe. Und das ist ein ganz wichtiger Part, um einfach rauszukommen aus dem Stress, den die im Moment haben. So.
Ich bin ja nur noch aufgewachsen, und das wirst du auch noch kennen, mit Schulunterricht wie Werken oder auch Haushaltsunterricht, wo einfach gekocht wurde, wo man es einfach gelernt hat, weil man es auch musste. Man kam gar nicht drum rum, man musste es machen. Heute sollen die Kinder 5 Sprachen lernen und am besten schon mit 4 mit dem iPad umgehen können und programmieren können. Wohl alle wissen, dass es eigentlich viel besser wäre, statt zu tippen, mit dem Stift zu schreiben, weil das irgendwelche Verknüpfungen im Gehirn herstellt. Warum, glaubst du, kriegen wir es nicht hin, dass auch da die Politik stärker gegensteuert und sagt, wir müssen viel stärker zurück? Ich meine, wir haben das jetzt überall. Wir merken das mit dem Klima. Ich meine, es ist ja verrückt, dass seit den 80er Jahren die Grünen eigentlich sagen, hey Leute, da muss was passieren. Jetzt müssen sie gerade die Scheiße mit ausbaden.
Das ist hart.
Es ist unfassbar. Das ist wirklich leid. Hart. Und es ist in allen Bereichen so, dass man eigentlich sagt, das geht seit Jahrzehnten in eine falsche Richtung. Hm. Die Entkopplung des Menschen von der Produktion von Lebensmitteln geht in die falsche Richtung. Diese Riesenmastställe und alles geht alles in die falsche Richtung. Wann kommt die Wende und irgendwann haut einer auf den Tisch und sagt, hier ist Schluss mit lustig. Wir fahren jetzt nicht mehr die Milch von Onkel M von Bayern nach Hamburg, weil wir haben hier selber genug Milch. Es reicht, wenn hier ein Joghurt im Schrank steht, es müssen nicht 50 Joghurt stehen, weil die schmecken eh alle gleich. Mhm. So übertrieben gesagt, mag Unterschiede geben, aber ich sag mal so, wann ist der Punkt erreicht, wo Leute sagen, hier Schluss?
Also es wäre schön, wenn dieser Moment relativ zügig erreicht wäre, also auch demnächst, wenn es geht schon. Aber manchmal ist es einfach sehr schwierig, halt Sachen, die lange festgefahren sind. Also es ist ja über einen sehr, sehr jahrzehntelangen Zeitraum ist ja nichts passiert, weil es den Menschen immer gut ging, dachten sie so. Man hat die neuen Generationen nicht so ganz betrachtet, so was bei denen los ist.
Das denken ja viele heute noch.
Ja, also ich kann dir sagen, an den Schulen, wo ich die Schnibbeldisco gemacht habe, ne, es gibt jetzt sehr viele Schulen, die angefangen haben, durch die Stiftung Kinderjahre halt auch Schulgärten anzulegen. Ne, du glaubst nicht, was ein Schulgarten bringt. So, ich habe auf einmal Kinder, die sind in einem Kochkurs mit ihren Eltern bei mir, die aus der Schule kommen so, und wir machen Warenkunde so. Die kennen Steckrüben, die kennen Spitzkohl, weil die das in ihrem Schulgarten gezüchtet haben so. Die wissen genau, wie das zusammenhängt, warum wir Bienen brauchen, was die eigentlich genau machen. Das fragt man die Erwachsenen. Da ist schon so, ja, das, was du in der Hand hältst, da ist ein Kohlrabi. Und dann sagt das Kind, nee, Mutti, das ist eine Steckrübe. So, ja, aber mit so einfachen Sachen funktioniert das. Und da muss halt ein großes Umdenken passieren. Aber die Strukturen in Deutschland ändern sich immer sehr langsam. Und die ändern sich immer nur dann, wenn es irgendwie blöde wird.
Ja.
So, und jetzt ist es gerade blöde, ne? Wir können ja jetzt auch mal die aktuelle Ukraine-Krise jetzt irgendwie nehmen, ne? Die Inflation, die wir bei uns im Laden haben, ne? Also die Preissteigerung bei Lebensmitteln ist bei uns super gering. Warum ist sie denn super gering? Weil wir Geschäfte machen mit bäuerlichen Betrieben aus der Umgebung, die haben eh ihren Preis. Also das Produkt, was von diesen Bauern kommt, hat seinen Preis so. Und das ändert sich nicht groß. Der Sprit ist teurer geworden, ja. Dadurch haben auch wir mehr Kosten. Aber wir haben nicht diese wahnsinnigen Preissprünge, die es in den Supermärkten oder in den Discountern gibt, weil die kaufen halt zum größten Teil einfach nur Rotz ein. So, und den gibt's jetzt nicht mehr. Und ja, also Rotz ist jetzt ein bisschen hart, aber das günstige Produkt gibt's jetzt nicht mehr und sie müssen jetzt was Teureres einkaufen. Und dann erschreckt sich, na klar, der Verbraucher, weil der Verbraucher denkt ja, dass das ein gutes Produkt ist, was er im Supermarkt kauft. Und das ist es halt einfach nicht.
Ja, eine lange, schwierige Diskussion, die ich auch oft im Privaten führe. Und es wird ja immer sehr viel über Milchpreise und alles Mögliche gesprochen. Und ich kann es immer selber schwer nachvollziehen. Natürlich, wenn du jetzt alleinerziehende Mutter bist, Hartz IV bekommst und hast 3 Kinder und brauchst, keine Ahnung, deine 10 Liter Milch in der Woche, macht das schon einen Unterschied, ob das jetzt 1,50 Unterschied sind. Aber es geht meistens um solche Centbeträge, dass ich immer schon sage, also für mich und ich glaube für alle um mich so herum, ist es so, das macht halt gar keinen Unterschied in Wirklichkeit aus, ne? Also das ist betrifft Gruppen von Menschen, denen man, glaube ich, auch sehr stark helfen muss. Und da gibt es bestimmt, gäbe es auch wahrscheinlich relativ leichte Möglichkeiten. Aber es gibt auch viele Leute, keine Ahnung, wenn man bei euch einkaufen geht oder wie wir es auch machen, was vom Demeterhof kriegen, das ist halt Inflation. Für manche ist es hart, für manche ist es völlig egal.
Ja, also für die, die es egal ist, so, die müssen halt vielleicht auch mal bei sich irgendwie gucken, so, ob sie vielleicht irgendwas beisteuern können, dass es anderen vielleicht halt nicht so schlecht geht.
Genau.
Aber wir sprechen ja über ein Grundproblem, einfach was in der Beschaffung von guten Lebensmitteln oder auch guten Weinen oder auch eigentlich alles, was so Lebensmittel und Getränke betrifft, dass wir einfach super schwierig nur noch an gute Lebensmittel rankommen so und überhaupt gar nicht wissen, welchen Preis ein gutes Lebensmittel haben
muss. Aber was muss ein gutes Lebensmittel, wenn wir zum Beispiel Fleisch nehmen, ist Fleisch generell zu billig? Ich meine, du kommst aus einer Fleischerfamilie.
Schwieriges Thema zu Hause.
Ja. Also ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, Fleisch ist nicht zu billig, weil das, was ich kaufe, ist in der Regel so gut, dass es in der Regel auch teuer ist, also verhältnismäßig für mich teuer ist. Ich weiß nicht, wenn so ein Stück Rindfleisch das Kilo irgendwie 60, 70, 80 Euro kostet, je nachdem, wo es herkommt, dann im Endverbraucherpreis, du kaufst natürlich zu anderen Preisen auch ein, dann ist das schon sehr, sehr viel Geld. Ich habe aber tatsächlich mein Verhalten so stark geändert, dass ich so wenig nur noch davon verbrauche, dass es mir eigentlich völlig egal ist, ob das 50, 60 Euro das Kilo kostet, weil das esse ich halt nicht mehr wie früher jeden Tag, sondern nur noch höchstens einmal die Woche.
Also ich kann dir ein Beispiel geben an unserer Restaurantkarte.
Ja.
Wir haben irgendwann mal angefangen und gesagt, wir müssen irgendwie mehr vegetarisch und vegan machen.
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, das ist aber so gekommen, weil wir gesagt haben, wir haben so tolles Gemüse und so tolle, weiß ich nicht, wir haben eine ganz tolle Linsensorte, die irgendwie auch eine super Rarität ist, die so lecker schmeckt. Und dann, wir hatten so viele Sachen, haben gesagt, so irgendwie müssen wir mehr machen. So, dann haben wir auf unsere gängige Karte ein bisschen mehr gemacht. Also ich glaube, wir haben jetzt keine Ahnung. Ich glaube, zwei vegetarische, zwei vegane Vorspeisen und dasselbe nochmal als Hauptgang.
Es gibt immer nur einmal Fisch und einmal Fleisch, aber es gibt mehrere Gerichte, die vegan und vegetarisch sind.
Ja. Man darf aber bei uns nicht vergessen, das ist die gängige Karte.
Ja.
So, wir haben hier am Abend locker nochmal 8, 9 Empfehlungen. Mhm. Die sind dann meistens Fisch und Fleisch.
Ja.
Und wir haben das einfach so gemacht. Wir haben es nicht kommuniziert und das nicht groß an die Glocke gegangen. Wir wollten das mal ausprobieren. Ne? Und es gibt jetzt wirklich Fleischesser, die sich bei mir beschweren, die halt sagen, lieber Thomas, wir finden das super, was du machst, aber ihr seid der einzige Laden, wo ich sagen kann, oder einer von wenigen, wo ich mir sicher bin, dass das vernünftig ist. So, ne, vernünftig von der Nachhaltigkeit, vernünftig von der ganzheitlichen Verarbeitung, vernünftig vom Umgang mit den Bauern. Und jetzt machst du so wenig Fleisch auf die Karte, dass ich jetzt dann doch zwischendurch mal vegetarisch essen muss, obwohl ich immer zu dir komme, um das Fleisch zu essen, ist halt auch nicht so gut. Aber wir arbeiten da so an so einem Mittelding, ne? Also es wird immer viel vegetarisch und vegan bleiben, aber es wird immer viele Empfehlungen geben, die wir aus den ganzen Teilen machen, die wir halt noch so von unseren Bauern kriegen, ne?
Na gut, der Fleischkonsum muss sinken, das wissen alle, aber es fällt natürlich auch schwer, weil wir natürlich auch wahnsinnig dran gewöhnt sind und ich bin natürlich auch ein Fleischfresser, ich mag Fleisch auch gerne, bin ich ganz ehrlich, aber da muss was passieren und wahrscheinlich ist Fleisch tatsächlich zu billig, wobei...
aber du musst ja auch begreifen, was du für Fleisch kaufen kannst, ne? Es gibt da jetzt so, ne, als kleines Beispiel, ne, die Marke Wilhelm Brandenburg kennst du bestimmt, ne?
Die würde ich aber nie anfassen.
Ja, aber was suggeriert sie dir denn? Normalerweise würde ich sagen, wenn ich jetzt Wilhelm Brandenburg lese,
ja, dann denke ich an
würde
Brandenburg.
Ich denken, so Brandenburg, ne, kleiner Hof und so, genau. Das ist ja eine reine Werbemaßnahme. Ja, es gibt, genau. Da gibt's nichts.
Ja.
So, jetzt hast du da ein Schwein drin, Schweinsticks, nehmen wir mal an. Jetzt ist ja neu, kommen jetzt diese Haltungsstufen drauf, ne? Hast du mal auf so ein Ding drauf, hast du ihn wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Also ich kann dir sagen, was drauf ist, weil ich das vor kurzem in der Hand hatte, weil jemand was zum Grillen eingekauft hat, ne? Vorne ist das Bild drauf, dann siehst du Wilhelm Brandenburg so ein bisschen, ne? Schön.
Schönes Hoflogo.
Ja, genau, sowas, ne? So, und dann steht da drauf Haltungsstufe 2. Das ist ja nicht das eingefärchte Schwein, sondern ich glaube, das ist ein Schwein, was auf Stroh steht.
Ja.
Aber einen halben Meter mehr Platz hat, ne? Aber auch noch nicht so richtig gut, so. Und dann sind da ganz viele Logos drumherum. So, da steht dann drauf halt irgendwie super Partnerschaft mit den Bauern. Ist so ein Bauernmännchen, was irgendwie so lächelt. So, und dann stehen da ganz viele so Sachen drauf, wo du denkst so, dieses Stalllogo fällt dir nachher gar nicht mehr auf. Das ist das Witzige. Und dann steht sogar noch drauf CO2-neutral, ne? Das finde ich ja am krassesten. Weil, die Supermarktkette, die diese Marke betreibt, kauft ja CO2-Zertifikate ein, dass sie auf ihre Sachen CO2-neutral machen kann, weil sie Geld in vielleicht dubiose Projekte in Brasilien steckt, um dann halt diese Zertifikate zu haben. Und dann kaufst du dieses Schwein, siehst das mit dieser unterschiedlichen Haltungsform fast gar nicht mehr und denkst, du kaufst echt was Gutes. Das ist das Krasse so.
Ja.
Der Verbraucher wird
klassische
halt immer
Verbrauchertäuschung.
Ja, immer.
Ja, was will man machen, wenn man jahrelang Verbraucherministerin hat, die Werbung für große Lebensmittelkonzerne machen.
So ist das.
Da kann man nur noch eins machen.
Wein trinken.
Wein trinken, da sind wir beim Thema. Ah, da schenke ich uns doch nochmal einen ein. Und wir bleiben auch in der Pfalz. 2016, Spätburgunder Gottramsteiner Affalter vom Weingut Münzberg. Ah, das hat schon eine ganz andere Nase. Da kommt schon das Holz ein bisschen mehr raus. Also das Weingut Münzberg, VDP-Weingut aus der Pfalz. Nee, von Landau gibt es seit 1910. Ist nordöstlich unmittelbar so an der Stadtgrenze zu Landau. Da liegt Gott Ramstein, so ein typisches Pfälzer Winzerdorf. Ganz idyllisch gelegen und so von Weinbergen umgrenzt. Also so wie wir gerade über Wilhelm Brandenburg gesprochen haben, sieht es da tatsächlich aus. Also schön. Und man blickt so auf die Südausläufer der Hart und des Pfälzer Waldes. Und da liegt der Münzberg. Der Name geht darauf zurück, dass man aus der Römerzeit eben Münzen gefunden hat. Und Jakob Kessler, der Großvater von Lothar Kessler, der es ursprünglich gegründet hat, erkannte den Wert des Bodens da schon und erwarb Ende des vorherigen Jahrhunderts einen der Weinberge am Münzberg. Und Lothar Kessler, der für die weitere Entwicklung des Weingutes dann gesorgt hat, hat 1974 die Entscheidung gefällt, auch das Familienweingut dort zu bauen auf dem Weinberg und die Betriebsgebäude dahin zu verlegen. Aus dem Dorf konnten sich ein bisschen erweitern. Und da befindet sich heute das Weingut, das von heute Gunther und seinem Sohn Friedrich geführt wird. Ganz, ganz tolle Menschen. Und Gottramsteiner Affalter, das ist die erste Lage oder eine der ersten Lagen vom Weingut Münzberg. Ernte findet in so ganz kleinen Kisten statt, damit die Trauben unversehrt bleiben und nicht schon bei der Ernte kaputt gehen. Die machen Mazeration Carbonique, so eine alte Technik aus dem Burgund. Also ein Teil wird ganze Trauben vergoren, sodass du nach einer Woche ungefähr richtig Wein in der Beere hast. Es ergibt immer so ein komplexeres, fruchtigeres und so ein bisschen klareres Geschmacksbild. Die bauen den Wein dann in Pfälzer Eiche aus, die schlagen die Eiche in der Pfalz, bringen die dann nach Frankreich zum Tourneau machen und
kriegen. Aber ist dann, ja, glaube ich, immer so, ne?
Ja, ja, das glaub, genau.
Es sei denn, in Deutschland noch? Nee.
Es gibt auch Küfer, glaube ich, schon in Deutschland, die das machen, aber ja, die guten sind meistens tatsächlich in Frankreich.
Das ist ja voll mein Wein übrigens, ne?
Das hier?
Ja, finde ich voll gut. Ich mag ja immer ein bisschen mehr Holznote.
Ja, war im Barrique-Fass, 225 Liter Fässer. Mhm. Ein Drittel neues Holz, zwei Drittel altes Holz. Das neue Holz hat immer ein bisschen mehr Einfluss auf den Wein als die gebrauchten Fässer. Und ich liebe diese holzige, vanillige Nase schon. Ne? Das ist etwas, das, ich weiß nicht, das bringt immer so ein Wohlgefühl gleich. Und du hast ja auch ein Lächeln im Gesicht, ich muss es ja beschreiben hier.
Ja, das ist tatsächlich für mich ein Wein, so den ich auch gerne so einfach. Also kann man Essen zu machen, auf jeden Fall. Aber das ist so einer, den könnte ich mir auch so irgendwie entspannt irgendwie so auf dem Sofa geben. Der anderen müsste ich ein bisschen, den wir vorhin hatten, mit dem würde ich gerne ein bisschen spielen. Mhm. Also der ist für mich Food Pairing interessanter. Der ist für mich so eher das, was ich so gerne trinke.
Ah, der holt mich auch total ab. Ich glaube, das ist der, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist der erste Jahrgang, den der Friedrich, der Sohn, gemacht hat. Der ist nämlich 2020... hat er seine Ausbildung beendet, aber das ist, glaube ich, der erste Jahrgang, den er gemacht hat, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Super schick.
Super schick, finde ich auch. Mhm. Wenn wir jetzt was essen sollten, was sollten wir dazu essen? Was findet ein Koch dazu gut?
Naja, also Spätburgunder ist ja immer, wenn der so ein bisschen verspulter ist, sage ich, ne? Ist der auch super zu vegetarisch und veganen Sachen, dann passt der immer super gut zu Räuchertofu und so, was man immer nicht so erwartet.
Aha. Das musst du mir nochmal näher bringen, weil Räuchertofu gibt es bei uns so mehr oder weniger jeden Tag.
Welchen Räuchertofu? Das ist ja wichtig. Räuchertofu ist ja nicht Räuchertofu, ne? Wichtig ist, du brauchst frischen Tofu.
Jetzt hat er mich.
Ja. Und dafür brauchst du halt einen Tofu, der ist meistens immer nur so 10 Tage haltbar.
Ja.
Und dieser Tofu hat wirklich die Konsistenz, die Tofu eigentlich haben sollte.
Also so nicht so fest. Relativ weich. Mhm. Okay, wir haben was Festes immer.
Ja, und dieser Weiche, der ist halt so schön, weil der sehr krass nussige Aromen hat. Der schmeckt halt gar nicht mehr so nach dieser Sojabohne, sondern einfach frischer. Und mit dem kannst du sehr, sehr toll, Räucheraroma geben, weil das nicht so, wie wenn Wein zu lange irgendwie im Fass lag oder man irgendwie Holzspäne reingeschmissen hat, so nicht dieses Plagiate hat, so boah, Rauch, sondern du hast erst die Nuss und dann kommt, also das Nussige vom Tofu, dann kommt der Rauch dazu und dann spielt das so ein bisschen, wenn du das so ein bisschen in Stärke wälzt und dann so ein bisschen anbackst, kommt noch das Knusprige dazu und das wäre zum Beispiel was ich zu dem ersten Wein gemacht hätte. Ausprobiert.
Okay, und den Tofu gibt's in der Hobenkök?
ja, zu kaufen. Im Moment Sommerpause 2 Wochen, aber ich glaube, bis du sendest, gibt es ihn wieder, ja.
Und ist das eine Käserei hier aus der Region, die das macht, oder?
Ja, Tofu brauchst ja keine Käserei für sein, ne? Den kannst du so machen, weil es ja, ne, nur Sojabohne und Dings. Genau, nee, macht eine Bekannte aus unserem Netzwerk, die haben den Monga-Store hier in der Stadt und Nathalie macht immer gerne Tofu und beliefert eigentlich echt sehr viele Restaurants hier in der Stadt schon mit ihrem frischen Tofu.
Nice,
also
das
auch
wusste
viel.
Ich nicht.
Ist ganz witzig. Und es ist wie Tag und Nacht, das ist so, guten Tag, ich bin Ihr Lebensmittel Tofu, so schmecke ich eigentlich wirklich. Und dann so, okay.
Ja, was habe ich denn neulich das erste Mal gegessen? Das war, es fällt mir der Name natürlich nicht ein, weil ich mich gar nicht darauf vorbereitet habe. Mhm. Fermentierte Sojabohnen und das hieß, irgendein Hersteller aus Berlin.
Ja, Mimi Fermentis wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Diese kleinen Sojabohnen sind ja die Japaner immer in ihr Rührei reinmachen.
Waren so ein bisschen wie
Sie ziehen so Fäden.
Ja, ziehen so ein bisschen Fäden. Und das war aber so ein bisschen wie so eine Blockschokolade.
Ja.
Es schmeckt unfassbar gut.
Ja. Aber wie heißt es? Ich komme auch nicht
drauf. Wie heißt es? Aber ich weiß, dass es, wo ich es kriege tatsächlich. Und tatsächlich gibt es das in einem großen Supermarkt in Hamburg, der einfach sehr gut sortiert ist.
Du meinst die Hobenkirk, ja. Da gibt es nämlich auch.
Genau, ja, da muss ich da gleich hin, da muss ich mir gleich kaufen. In der Hobenkirk. Aber habt ihr nur regionale Lebensmittel oder habt ihr auch Sachen, wo ihr sagt, da drückt ihr auch ein Auge zu?
Also wenn wir nur regionale Lebensmittel hätten, dann wird es halt irgendwann schwierig so im Winter.
Ja.
Ich esse auch nicht gern jeden Tag Karotten und Kohl.
Nee,
das ist mir too much. So, und deswegen haben wir während Corona auch wir sind ein bisschen offener jetzt und wir sagen halt, wenn es nicht aus Deutschland kommt, oder nicht aus Norddeutschland kommt, dann muss es eine Berechtigung haben, warum es nicht aus Norddeutschland kommt. Ich kann keinen Wein aus Norddeutschland anbieten.
Avocado wird auch schwierig.
Genau, aber unsere Avocados kommen tatsächlich jetzt aus Griechenland. Also sie kommen nicht mehr aus
Peru geflogen.
Genau.
Ja. So,
das haben wir komplett eingestellt und die gibt es auch nur, wenn es die aus Griechenland gibt. Punkt.
Und dann sind die auch reif?
Ja, die sind halt viel kleiner, ne? Ja. Die schmecken viel besser. Du hast halt dieses ganze Wasserproblem halt nicht, was bei denen aus Peru ja manchmal ist so. Da ist man immer nicht so klar, so tust du der Welt jetzt was Gutes oder was Schlechtes. So, die Avocado an sich ist ja schon auch eine kritische Frucht. Und ansonsten gibt es zum Beispiel nicht. Wir haben eine sizilianische Familie, die uns dann immer Zitrusfrüchte im Winter schickt. So, wir versuchen möglichst das, was wir hier machen, auch halt in Europa zu machen.
Also zu übertragen auf Regionen, wo es typischerweise produziert wird. Also ja,
genau. Naja, Bananen ist schwierig, ne? Also, und die Gäste während Corona haben zu uns gesagt, lieber Sampel, wir kommen zu dir super gerne einkaufen, aber nachdem ich bei dir war, muss ich immer noch in einen anderen Supermarkt gehen. So, kannst du das vielleicht mal unterbinden?
Ja.
Und dann haben wir gesagt, na gut, wir machen das, das macht ja Sinn. Und es ist wirklich auch, ne, Thema Bananen, ne? Es ist schwierig, an den beiden großen Herstellern vorbeizukommen, ne? Und eine Bio- oder eine Demeter-Banane irgendwo zu finden.
Weil das es halt eine Marktmacht gibt.
Ja, weil es auch schwierig ist einfach, weil es für den, wenn ich Händler wäre, würde ich ja auch manchmal den einfachen Weg gehen, ne? Suche ich mir eine Schnittstelle, wo ich alles bestellen kann, dann habe ich alles. Habe ich meine Ruhe so, das macht aber ein schlechtes Produkt.
Händler gehen häufig den einfachen Weg. So, auf etwas, was wahrscheinlich schon lange gewartet wird, weil meistens baue ich das ganz am Anfang der Sendung ein, aber heute bin ich ganz schlau und habe es einfach mal nach hinten gestellt. Wir haben natürlich immer ein schönes Gewinnspiel. Es lohnt sich also immer, diesen Podcast zu hören. Manchmal gibt es Bücher, manchmal gibt es Meet and Greet mit dem Koch.
Das kann ich gewinnen?
Oder das der kannst du kannst gewinnen. Du kannst ein Meet and Greet mit dir selber gewinnen.
Genau. Buh.
Heute gibt es Tickets zu gewinnen für ein Konzert, das du entscheidest, was es wird. Und zwar gibt es 2 Tickets, VIP-Tickets für eine Loge in der Barclays Arena mit Essen, Trinken, allem drum und dran. Essen in der Loge, Getränke. Und es gibt folgende Künstler. Und jetzt sind wir mal gespannt, was du für einen Musikgeschmack hast. Es gibt einmal Apache 207. Es gibt Volbeat, was ein bisschen rockiger ist. Dann gibt es eine wunderbare Let's Dance Show mit Jorge und Mozzi und Herrn Lambi. Es gibt Sting, auch ein wunderbarer Künstler. George Ezra, David Hasselhoff und Helene Fischer. Ich hätte jetzt einen Tipp, was du gut findest, aber...
Dann tipp mal.
Ich hätte gedacht, du bist ein Typ, der sowas wie Volbeat gut findet, so ein Rocker.
Nee. Nee? Nee. Wäre so ein Elektro-Kind.
Elektromaus.
Hättest du gesagt, Scooter, hätte ich sofort gesagt, das ist meine Wahl.
Damit, wir haben gar keinen Elektro da.
Ja, ich weiß, aber wir würden das so ein bisschen geckig machen, weil meine Nichten, ne? Ja. Aus dem guten Ostwestfalen, sind der absolute Helene Fischer-Fan.
Ja.
Ne? Und ich habe den mal von mir aus geschenkt, dass ich mit denen, ich glaube, wir waren auch in der Barclay Arena, ne? Und ich als Nicht-Helene Fischer-Hörer war dann in der Barclay Arena. Und ich muss tatsächlich sagen, die Show an sich, ne, war gut.
Ja.
War wirklich gut.
Ja,
also
ja,
war
glaube
sehr
sofort.
Akrobatisch,
sehr akrobatisch,
war super viel Power,
genau,
drin.
Ja.
Und so einen Teil der Lieder blendest du irgendwann aus, ne?
Dann würdest du dich für Helene Fischer entscheiden.
Ja, ich würde mich tatsächlich für Helene Fischer entscheiden.
Liebe Weihnachten, dann gibt es 2 Tickets im Wert von über 600 Euro für Helene Fischer am 16. April 2023. Ich glaube, das ist ein Sonntag, ich bin mir nicht sicher. In der Barclays Arena in Hamburg, samt Parkplatz vor der Tür, extra Eingang, ohne Schlange stehen. Super,
wow,
gut. Und vielleicht habt ihr ja ganz viel Glück und Thomas und seine Nichten sind auch da. Was müsst ihr machen?
Das war ein Erlebnis, was ich einmal erlebt habe. Es gibt ja Sachen, die soll man gut in Erinnerung behalten.
Ja.
Und die muss man nicht wiederholen.
Ja, das ist sehr schön. Dann, was müsst ihr machen, um diese Karten zu gewinnen? Es ist eigentlich relativ einfach. Ihr abonniert den Podcast auf einen der bekannten Kanäle, schickt uns einen Screenshot von eurem Abo per E-Mail an gewinne@halbtrocken.rocks mit dem Betreff Helene Fischer. Und in 14 Tagen ab heute zieht die Losfee einen Glücklichen und dann kriegt ihr eine Info per E-Mail und dann schicken wir euch die Karten zu. Also viel Glück und viel Spaß und fleißig abonnieren, dann geht's richtig rund. So, von Helene Fischer kommen wir wieder zurück zum Wein. Und das ist als nächstes Maison Champy aus dem Burgund. Jetzt gehen wir nämlich mal sozusagen zur Wiege des Burgunders ein bisschen. Jetzt hatten wir 2 Pfälzer, die mir beide gut gefallen haben. Und ich muss sagen, boah, da hat mir jetzt der persönlich, ganz persönlicher Geschmack, der Münzberg hat mir jetzt bis jetzt sehr, sehr gut gefallen.
Ich schließe mich da an.
Und jetzt probieren wir den nächsten. Pernon Vergelès, eine kleine Stadt, ein kleines Dorf und eine gleichnamige Weingemeinde im Burgund von Maison Champy. Maison Champy ist das älteste Weingut im Burgund, gibt es seit 1720, besitzen 21 Hektar in der Côte de Beaune, haben einen Winemaker, der seit über 20 Jahren die Weine dort macht, der heißt Dimitri Vazas.
Und den kennst du?
Den kenne ich tatsächlich persönlich und ich muss sagen, ich glaube, ich mache jetzt seit 20 Jahren Wein und ich glaube, eines der am schwersten zu verstehenden Gebiete ist das Burgund, weil es einfach so fragmentiert ist und ich muss sagen, da muss man echt auch wirklich Profil probieren und es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich alles. Und tatsächlich, wenn man mal Burgund lernen will, dann kann ich nur empfehlen, mit dem einen Termin zu machen in Bonn. Dort sitzt das Weingut oder hat ihr das Haupthaus dort und der kann einem wahnsinnig gut und hat die ganze Sache nahebringen. Das Weingut ist hat viel erlebt in der Zeit. Also Louis Pasteur zum Beispiel hat sein Buch über Pasteurisation dort auf dem Weingut geschrieben, zusammen mit dem Weingut und mit der Hilfe von Claude Champy. Die Kellereigebäude, die 1890 neu gebaut wurden, hat Gustav Eiffel errichtet. Also das ist schon, die haben schon irgendwie ein paar witzige Geschichten zu erzählen. Und die Weinberge von Pernon Vergelès, die liegen in einem sehr hügeligen Gebiet. Erstrecken sich über die Hänge zwischen den Hügeln von Alloxe-Corton und Savigny-les-Bains. Also im nördlichen Ende sozusagen der ganzen Gemeinde da. Der Ort ist eigentlich einer der ältesten oder des ganzen Burgunds, muss man sagen. 1158 wurde das da alles von Mönchen angepflanzt. Hat halt sehr kalkhaltige Böden, was für Spätburgunder sehr gut ist. Und der Wein hat eine schöne, aber wie ich finde, nicht zu dunkle Farbe, so ein bisschen granatrot.
Wahnsinnig anders, ne?
Ist komplett anders, auch schon in der Nase ein ganz anderer Stil und
volle Kanne.
Hat sowas Frisches, ne?
Volle Kanne. Also das wäre jetzt so, ne, auf die ersten 2-3 Mal probieren und riechen, Das wäre für mich jetzt wirklich für diese Temperaturen auch die beste Wahl.
Ja.
Weil die anderen sind doch ein bisschen verkapselt. So, ne, und sind schon so, muss man sich ein bisschen reinschmecken so, aber der hat direkt eine sehr leichte Präsenz, witzigerweise.
Ja, der hat so eine ganz leichte Rauchigkeit.
Aber super wenig.
Aber super wenig, mhm. Aber super angenehm. Und ja, der tänzelt fast über die Zunge, ne? Mhm. Und trotzdem ist er nicht leicht und langweilig. Also hat schon eine große Länge auch, ne?
Boah, der ist auch schon komplex, ne? Aber er ist halt sehr leicht im Entrada.
Mein Vater hat immer gesagt, wenn es Gänsebraten, dann muss man immer Spätburgunder trinken. Es gab dann bei uns tatsächlich auch meistens deutschen Spätburgunder und sagen wir mal eher die einfache Kategorie. Und ich habe das eigentlich immer so fortgeführt, dass Spätburgunder ein guter Gänsebratenwein ist, weil er eigentlich immer auch eine gute Säure hat. Und das ist, glaube ich, auch für Verdauung dann immer ganz hilfreich, bildet man sich zumindest ein. Das wäre, glaube ich, zum Gänsebraten dann in Angedenken an meinen Vater mein Favorit. Vielleicht der erste auch ganz gut, weil er noch ein bisschen...
Gänsebraten wäre bei mir tatsächlich der zweite.
Ja?
Ja, und der wäre bei mir super Barbecue. Alles, was so Smoker raus und so... Irgendwie ein netter Rub, auch sehr gewürzig, weil ich glaube, der kann mit denen halt super mithalten, ne? Weil der eine Leichtigkeit hat, aber eine sehr komplexe Tiefe. Und das brauchst du ja bei diesen Barbecue-Sachen, die ja doch immer dolle Noten haben und dann runterspielen, finde ich, das würde ich sofort ausprobieren.
Wahnsinn. Also würdest du sagen, dass von den dreien das eigentliche Original dein Favorit ist?
Nee.
Sondern?
Ich wäre tatsächlich bei dem Spätburgunder, der mir vertrauter ist.
Münzberg.
Das ist tatsächlich der Münzberg, ja.
Okay, alles klar.
Ich würde den jetzt auch nicht als Spätburgunder behandeln, auch wenn es einer ist.
Ja.
Also auch in meinem Food Pairing jetzt würde ich den nicht als klassisches Spätburgunder-Setup versuchen.
Ja, verstehe ich. Oh, das wäre auch nochmal ein schöner Workshop. Food Pairing mit Wein als so ein Workshop machen. Das finde ich auch nochmal spannend.
Ist super spannend.
Das, glaube ich, interessiert Leute auch richtig.
Hast du schon mal so ein Cupping für Kaffee gemacht? So
Nicht selber gemacht, nur bei Freunden gesehen.
Das ist ja auch sowas, und, weil du ja dann
ich kenne es natürlich auch vom Tee, aus der Nähe von Ostfriesland.
Ja.
Von daher, das ist...
Ist super intensiv, auch wenn du das mit Menschen machst und wenn du es dann auch noch im Pairing machst, ne? Ja. So, das finde ich super spannend einfach.
Nice.
Sehr schön.
Habt ihr, wenn ihr da sind wir noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, du machst ja NDR Visite, das gesunde Kochen sozusagen, mit Madeleine Zeller, die ist, glaube ich, Journalistin für, Medizinerin ist die, ne?
Nee, Medizinerin ist sie nicht, aber sie ist sozusagen mein Gesundheitsgegenstück. So, ne, weil der Simpel mit Sample hat ja damit angefangen, dass sie gesagt hat, wir wollen was kochen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich will das kochen. Und dann hat sie gesagt, keine Ahnung, Romanesco Blumenkohl, ich weiß gar nicht, was unser erster Auftrag war. Und dann hat sie gesagt, nee, wir müssen ein bisschen anders machen, weil ist ja Visite ist ja eine Gesundheitssendung. Also kannst du deinen Brokkoli nicht mehr kochen. So, und dann habe ich gesagt, wieso? Habe ich damals so schon nicht mehr, aber ich wollte wissen, warum. Weil halt das ganze Vitamin C halt zerkocht wird. So. Und dieses Simple mit Sample ist wirklich so gewachsen, dass auch ich durch die Gesundheitstipps selber Techniken jetzt anders vollziehe, um halt das möglichst Beste im Lebensmittel zu lassen. Also, dass wirklich alle Inhaltsstoffe noch drin sind, dass wirklich alles so ist, wie es der Körper eigentlich braucht. Ich kann ein super Beispiel bringen, gerade erst vorgestern erlebt. Es gab einen Beitrag vor 6 Monaten. Zum Thema Kürbiskernöl.
Ja.
Und da hatte sie eine Studie eingeschmissen in den Beitrag, wo drin stand, täglicher Kürbiskernöl-Konsum führt dazu, dass Haarwachstum wieder beginnt an Stellen, wo Haarwachstum aufgehört hat. Und ich habe tatsächlich jeden Tag Kürbiskernöl getrunken mit meinem Einkäufer, jeden Tag, und habe dann irgendwann aufgehört wieder, weil ich dann gedacht habe, so ne. Hatte das aber meinem Schwager zu Hause in Ostwestfalen erzählt. Und meinen Schwager habe ich jetzt gesehen, letztes Wochenende, und der trinkt wirklich seit diesem Beitrag jeden Tag Kürbiskernöl.
Wie lange ist das her mit dem Beitrag?
6 Monate.
Ja.
Und es ist wirklich so, dass der wirklich viele Haare hatte.
Ein Teelöffelchen oder ein Esslöffelchen oder wie?
Ein bisschen mehr als ein Teelöffel.
Ja.
Also so ein schwachvoller Esslöffel.
Ja.
Und meine Nichte hat das dann fotografiert, weil die hat das immer so alle 3 Wochen fotografiert, weil die das selber auch nicht wahrhaben wollte. Ne? Aber es ist wirklich so, dass dieser Kreis tatsächlich weniger geworden ist. So. Und das war für mich wieder so ein Zeichen, diese Gesundheitstipps, die von Madeleine immer reingestreut werden, ne? Sollte man ernst nehmen.
Ja, da sollten wir vielleicht eine Kürbiskern-Challenge draus machen. Die Leute sollen jetzt mal alle Kürbiskern, und dann ist Kürbis ja ausverkauft, ja, und uns Fotos schicken in einem halben Jahr. Und wer nachweist, dass das geholfen hat, den lade ich bei Thomas zum Essen ein.
Ja, sofort.
Das ist eine geile Idee. Ja, ist wirklich. Du kannst eine ganze Industrie dadurch zerstören.
Kann man, ja. Oder befruchten.
Oder befruchten, ja. Kürbiskernöl, das werde ich... Na, ein paar habe ich ja noch. So schlimm ist nicht. Thomas, jetzt du kochst unheimlich viel. Du machst für Kinder. Du bist im Fernsehen. Was irgendwann ist doch auch mal Feiern. Was macht der Thomas Sampel eigentlich privat? Das ist nämlich etwas, worüber man fast gar nichts findet, außer vielleicht ein bisschen auf Facebook.
Ja, oder Instagram, glaube ich.
Oder Instagram.
So Social Media.
Was ist gibt. Was ist was, wo du sagst, boah, abseits vom Arbeiten in der Küche, da kann ich entspannen, da tanke ich Energie, das sind so coole Sachen.
Also ich gehe gerne raus, ne? Also ich bin auch immer gerne in Bewegung. Das heißt also viel draußen rumlaufen, wandern, Naturschutzgebiete hoch und runter ablaufen. Und ich kann in meiner privaten Zeit auch immer nicht so
abschalten.
Ganz so das abschalten, was ich gerne mache, ne? Weil ich koche so beruflich, wenn ich im Beruf bin so und meinen täglichen Ablauf habe, koche ich nicht viel, ne? Aber ich koche unglaublich gerne und das mache ich nämlich privat.
Ah, tatsächlich?
Tatsächlich, zu Hause, ja.
Es gibt ja durchaus Köche, die sagen, privat fasse ich nichts an.
Immer. Da habe ich voll Bock drauf. Also wenn ich bei mir eingekauft habe und dann nach Hause fahre, dann habe ich immer irgendwie man hat immer viel Energie, die man in seinen Job reinsteckt, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass auch ich meine Work-Life-Balance gefunden habe, so. Auch mit den ganzen vielen tollen Mitarbeitern, die inzwischen hier an Bord sind, so, die mir das auch ermöglichen, ne? So dass man sagen kann, dass ich abends auch mal gerne irgendwie mich mit Freunden treffe und einfach mal ein bisschen sitze und ein Weinchen trinke oder.
Aber bist du ein guter Gast? Also bist oder sind alle schon in Fear, wenn du kommst und sagst, oh nein, wir kochen und Thomas kommt und das. Bist du jemand, der sehr hart ist mit seiner Kritik, wenn er bei Freunden ist, oder bist du eher der unterschwellig ihm so Tipps gibt? Oh. Ich sag mal so, um dir Zeit zum Nachdenken zu geben, wenn ich auf Geburtstagen eingeladen bin, dann weiß ich, dass es die Leute sehr stresst, dass sie wissen, dass ich Weinhändler bin. Und meistens entschuldigen sie sich schon beim Reinkommen für den Wein, den sie da haben. Und ich sage, das ist doch gar kein Problem. Im Zweifelsfall trinke ich halt ein Bier. Also ich bin ja auch nicht der Maßstab.
Ich bringe tatsächlich immer was mit. Also fast immer. Ich sage von vornherein so, was machen wir? Wir kochen ja, wir sind 8 Leute. Ich so, na, ich kaufe einen, wir teilen es nachher durch alle.
Ja.
So, und dann sind alle tatsächlich nachher immer alle fasziniert davon, dass es gar nicht so teuer war.
Ja, das glaube ich. Ja gut, zu Hause kochen ist einfach so relativ günstig, ne? Was haben wir alles zu erwarten in der Zukunft? Was kommt als nächstes Großes, was du noch gar nicht erzählen darfst?
Es gibt viele Sachen, die ich nicht erzählen darf, aber ich darf eine Sache erzählen. Ja. Das wird super toll, gerade für Hamburg, gerade für den Oberhafen, weil ich spreche jetzt nicht als Hobenkök-Mensch, sondern ich spreche als jemand aus der Nutzervertretung. Als
Hamburger Original sozusagen.
Ja, das bin ich noch nicht, aber als jemand, der für die Nutzervertretung 5+1 im Oberhafen sprechen darf, weil die Nutzervertretung wird jetzt die Gleishalle, also eigentlich das Herzstück des Oberhafens, für 2 Jahre umbauen und da eine sehr spannende Fläche rausmachen, wo verschiedene Testfelder entstehen, wo man unterschiedliche Projekte machen kann, von Workshops über Ausstellungen, über sich vielleicht einem Projekt widmen, was man in 2 Jahren in einem Testfeld unter einer Gleishalle vielleicht mal realisieren will. Eine kleine Eventfläche kommt dahin. Wenn alles gut geht, läuft da bald auch so ein Neighborhood Market. Also der Oberhafen wird noch schöner, als er eigentlich schon ist.
Ja, es ist eine super coole Region oder eine super coole Area. Also wer nach Hamburg kommt oder in Hamburg wohnt und hier noch nicht war, kommt an den Oberhafen, besucht die Hobenkök. Was heißt Hobenkök überhaupt?
Hoben, Hamburger Platt für Hafen.
Ja.
Und auch aus dem Hamburger Platt das Wort Kök für Küche, für also Küche. Hafenküche. Ja, du musst ja, damals war ja hier, da wo die Hobenkök jetzt steht, in dem Kanal daneben, das war das Hauptumschlagzentrum für Gemüse und Obst.
Ja.
Damals, weil hier die alten Markthallen in den Deichtorhallen waren.
Ja.
Also und davor, ne? Wenn du so alte Bilder siehst, waren da ganz viele kleine Schiffchen, ne, die nebeneinander waren und dann sind die Gemüsebauern gekommen und die Obstbauern gekommen und haben sich dann immer aneinander gedockt und haben dann da ihr Gemüse und ihr Obst gehandelt.
Und das ist heute alles in Großmarkt gewandert.
Mhm.
Ja, gut so. Jetzt habt ihr nämlich einen schönen Platz hier.
Hervorragend. Ja.
Herr Thomas, was soll ich sagen? Eine Stunde ist nichts, wir sind schon wieder drüber und Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Deinen Favoriten, Weingut Münzberg, hast du rausgesucht. Wir haben Helene Fischer als Verlosungspreis. Ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht mit beim Gewinnspiel. Denkt dran, alle Infos findet ihr in den Shownotes. Da sind auch alle Links, wo ihr die Weine irgendwo bestellen könnt. Und natürlich verlinken wir auch nochmal die Hobenkök und alles von Thomas Sampel und seine Kochbücher, damit ihr die auch bestellen könnt. Und ja, Thomas, vielen Dank.
Ja, was sagt man? Tschüss, ne?
In Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Weinersen, da hat uns Thomas Sampel einen schönen Einblick in seine Welt des Kochens gegeben. Wenn ihr in Hamburg seid, solltet ihr dem Burschen unbedingt einen Besuch abstatten. Folgt unserem Podcast, gebt uns tolle Bewertungen, schreibt uns Kommentare in die diversen Plattformen. Und wenn ihr euch beim Wein mal bestimmte Themen wünscht, dann schreibt uns diese gerne bei Instagram. Bis nächste Woche. Cheers, euer Timo. These are